Deutschlandfunk, Information und Musik.
Heute wählt Schweden ein neues Parlament und damit eine neue Regierung. Die Sozialdemokratin Magdalena Andersson ist noch kein Jahr im Amt, hat aber als erste Regierungschefin Bonus und Popularität. Das garantiert aber nichts in neuer, unruhiger, krisengeschüttelter Zeit. Darüber habe ich mit Tobias Etzold gesprochen. Er war bei der Stiftung Wissenschaft und Politik in Berlin tätig, hat sich dort um Nordeuropa, Skandinavien viel gekümmert und heute lehrt der Politikwissenschaftler an der norwegischen Universität Trondheim. Ihn habe ich gefragt, ein Spaziergang für die Amtsinhaberin wird diese Wahl nicht, oder?
Nein, ganz sicher nicht. Es wird eng tatsächlich für Magdalena Andersson, für die Sozialdemokraten, aber eben auch für jede andere Partei, auch für die Opposition. Also es ist jetzt nicht so, dass vielleicht die Regierung Schwächen hat und man deswegen automatisch davon ausgehen könnte, dass die Opposition die Wahlen gewinnt und eine Regierung stellen kann. Also die Sozialdemokraten haben sich überraschend gut geschlagen, dass sie überhaupt nach wie vor in dieser Position sind, wo sie jetzt sind. Das hatte man vor 4 Jahren eigentlich nicht erwartet, dass sie aller Wahrscheinlichkeit wieder größte Partei werden mit um die 30%. Aber um eine Regierung zu bilden, braucht es eben Partner, braucht es andere Parteien und da sieht es im Moment eben sehr eng aus zwischen den beiden politischen Lagern aufgrund der Stärke der rechtsnationalen Schwedendemokraten.
Der starke Mann ist Jimmy Åkesson von den Schwedendemokraten, 20% oder mehr wird ihm zugemutet. Das kann sein, Sie haben es gesagt, dass er den Ausschlag gibt für das bürgerliche Lager. Die Moderaten haben signalisiert, da vielleicht zusammenzugehen. Das könnte eine Minderheitenregierung geben. Haben die das Schmuddel-Image einer ursprünglich rassistischen Bewegung verloren?
Verloren ganz würde ich nicht sagen. Sie haben es zumindest ein bisschen abgestreift oder vielleicht ein bisschen verwässert. Sie sind tatsächlich bürgerlicher geworden oder treten zumindest bürgerlicher auf, vor allem in der Person von Jimmy Åkesson, der auch einiges an Arbeit und Energie investiert hat, um die ganz radikalen Töne aus seiner Partei zumindest zu unterdrücken. Aber es gibt doch auch immer wieder Situationen, wo dann doch sehr rechte Äußerungen gemacht werden. Viele der Abgeordneten auch auf lokaler und kommunaler und regionaler Ebene kann man schon nach wie vor dem rechtsradikalen Lager zuordnen. Aber insgesamt stimmt es, haben sich die Schwedendemokraten eher an die bürgerlich-konservativen Parteien angenähert. Und wir haben tatsächlich insofern eine neue Situation, als früher gab es eben immer diese zwei Blöcke, Mitte links mit den Sozialdemokraten an der Spitze und Mitte rechts mit den Moderaten, also bürgerlich an der Spitze. Und die Schwedendemokraten, seit sie Teil des Parlaments sind, standen so ein bisschen außen vor, ein bisschen dazwischen. Aber jetzt gibt es eben ein bürgerliches Lager, zu dem die Schwedendemokraten dazugehören seit 2018. Und die Moderaten, die auch lange gesagt haben, wir wollen mit denen nicht zusammenarbeiten, sind jetzt durchaus für eine Zusammenarbeit offen und haben das in der Opposition in den letzten 4 Jahren tatsächlich auch schon in vielen Fällen praktiziert. Ulf Kristersson kann sich durchaus vorstellen, mit den Schwedendemokraten nach der Wahl zusammenzuarbeiten, am liebsten nur in Anführungszeichen in Form einer Tolerierung, wobei die Schwedendemokraten mehr wollen, wobei die möglicherweise Teil der Regierung werden wollen.
Das Thema Sicherheit und Gerechtigkeit, Tryggjet und Rättvisa, das ist ein ewiges Thema. Haben sich das die Sozialdemokraten aus der Hand nehmen lassen angesichts der Probleme um Bandenkriminalität und gesellschaftliche Segregation? Denn der Ruf nach mehr Härte, nach mehr Polizei wird immer lauter.
Er wird tatsächlich immer lauter. Ja, wie Sie sagen, es ist ein langwährendes Problem, dass niemand, weder die Sozialdemokraten, aber auch die Vorgängerregierung, also es gab immerhin zwischen 2006 und 2014 über 8 Jahre auch eine konservative Regierung, die das Problem nicht in den Griff bekommen haben. Und zwar wurde schon einiges getan, speziell im Polizeiwesen wurden die Kräfte aufgestellt, wobei Magdalena Andersson jetzt wieder angekündigt hat, dass die Stärke der Polizeikräfte von 36.000 auf 50.000 erhöht werden soll, wo dann aber sofort natürlich die Replik der Konservativen, auch der Schwedendemokraten kommt, ja, warum habt ihr das nicht schon längst gemacht in den 8 Jahren, in denen er an der Macht war? Also ich denke, das Problem ist, dass keiner wirklich klare Antwort auf die Probleme hat. Und und ja, natürlich viel tatsächlich versäumt worden ist, vor allem im Kontext der Integration der Migranten in Schweden. Also man hat es ja zugelassen, dass Segregation entstanden ist, dass Vorstädte entstanden sind um Stockholm, um Malmö, um Göteborg herum mit einem Anteil von 80% Einwanderern.
Sie gucken schon lange auf Skandinavien, auf Nordeuropa. Wie bedeutsam ist unter dem Eindruck des Ukraine-Kriegs, des russischen Angriffskriegs auf die Ukraine und der Unterstützung Schwedens für die Ukraine, das Aufgeben der Bündnisfreiheit? Ich habe jetzt mit Absicht nicht NATO-Beitritt gesagt, sondern das Aufgeben der Bündnisfreiheit.
Das ist tatsächlich bedeutend. Also das ist ein großer Schritt für Schweden, weil es eben bedeutet oder einhergeht, damit tatsächlich langjährige oder Überzeugungen, die über einen langen, langen Zeitraum gewachsen sind, aufzugeben und sich noch stärker dem Westen tatsächlich zuzuwenden. Schweden ist Mitglied der Europäischen Union seit 1995 und dort auch zumindest in manchen Bereichen aktiv, in anderen Bereichen vielleicht eher etwas zurückhaltend. Schweden ist ja zum Beispiel eines der Länder, das den Euro immer noch nicht eingeführt hat und das in absehbarer Zukunft auch nicht tun wird. In Sicherheitsfragen hat man sich eben immer etwas zurückgehalten, wobei sich die Position nicht erst jetzt, sondern auch schon in den letzten 20 Jahren oder bereits seit dem Kalten Krieg verändert hat, eben von militärischer Neutralität zur Bündnisfreiheit. Also mit dem Beitritt zur Europäischen Union hat man ja bereits die Neutralität im Prinzip aufgegeben. Man ist beteiligt an der Außen- und Sicherheitspolitik der Europäischen Union, speziell seit 2014, also seit der Krim-Annexion durch Russland, wo sich ja auch die Sicherheitslage im Norden und im Ostseeraum schon verändert und gewisserweise auch verschärft hat, hat sich Schweden immer weiter angenähert und arbeitet sehr, sehr eng mit der NATO zusammen. Der NATO-Beitritt ist jetzt praktisch der letzte Schritt, die letzte Konsequenz. Aber er war nicht unumstritten, weil es eben bedeutet, dass sich die schwedische Rolle in gewisser Weise und auch das schwedische Selbstverständnis etwas verändern wird.
Wir erinnern uns an die Ermordung der Außenministerin Anna Lindh. Das war ziemlich genau vor 19 Jahren, am 10. September 2003. Die ging, wie das so üblich ist, ungeschützt, ohne Personenschützer, in ein Kaufhaus, wurde dort erstochen. Das Modell der offenen Gesellschaft hat da nicht nur gelitten, das fing da wahrscheinlich an vorbei zu sein. Ist Schweden keine Puppenstube mehr, kein Volkswohlheim, sondern ein ganz gewöhnliches europäisches Land mit Rechtsruck?
Ja. Ich denke, das kann man so zusammenfassend ganz gut sagen. Und wahrscheinlich war es das immer schon. Man hat sich vielleicht sowohl in Schweden selber als auch im Ausland, was das Bild Schwedens oder das Bild über Schweden betrifft, vielleicht auch immer ein bisschen was vorgemacht und Probleme, die alle anderen Länder auch haben, vielleicht in gewisser Weise ausgeblendet. Und schon die Ermordung von Olof Palme in den 80er Jahren und dann die Ermordung
86,
von...
Ne? Mhm.
Richtig. Und dann die Ermordung von Anna Lindh 2003, die zeigen tatsächlich, dass es offene Gewalt gibt, dass es große Probleme gibt. Wie gesagt, die bereits angesprochene Segregation, die ausschweifende Bandenkriminalität, speziell in den Vorstädten, die man nicht so richtig in den Griff bekommt, das zeigt, das sind tatsächlich handfeste Probleme, die man irgendwie angehen muss, wo es aber, wie gesagt, auch keine Generallösung tatsächlich für gibt. Aber ja, die offene Gesellschaft, das ist tatsächlich, das hat sich stark verändert. Die Leute haben teilweise, vor allem im Lichte der Bandenkriminalität, teilweise Angst, auf die Straße zu gehen. Und es sind ja jetzt einige tragische Zwischenfälle passiert, wo Unschuldige ums Leben gekommen sind bei irgendwelchen Schießereien. Da hat sich viel verändert. Schweden hat sich praktisch angeglichen an viele andere Länder.
Tobias Etzold, hat das, sagen wir mal, das bürgerliche Lager mit einer Minderheitsregierung würde sich durchsetzen? Tun wir nur mal so. Wir haben gerade gesagt, das wäre dann ein in Anführungszeichen normaler Rechtsruck. Hat das Signalwirkung für Skandinavien insgesamt?
Ja, es ist bereits normaler geworden. Also es gibt ja bereits einige Beispiele. Schweden wäre jetzt nicht das erste skandinavische Land, das eine rechtsnationale Partei an der Regierung hätte. In Dänemark hat die Dänische Volkspartei lange die Regierung, die Minderheitsregierung toleriert. In Schweden und Finnland waren rechtsnationale Parteien bereits an der Regierung beteiligt. Allerdings sind diese Parteien, zumindest in Dänemark und auch in Norwegen, wieder ein bisschen, haben wieder etwas an Unterstützung verloren. Also das ist ein bisschen ein Wechselspiel, das geht so, das geht auf und ab. Das Problem für rechtspopulistische Parteien ist, ihr Markenkern ist ja im Prinzip gegen den Mainstream zu sein, vor allem zu opponieren. Und wenn sie dann in der Regierung sind. Und deswegen ist vor allem dieses Tolerierungsmodell so interessant, weil da können sie Forderungen stellen, müssen aber keine, haben Einfluss auf die Politik, können aber, müssen aber keine Verantwortung übernehmen. Wenn sie aber an der Regierung beteiligt sind, dann müssen sie Verantwortung übernehmen und dann müssen sie auch Kompromisse eingehen. Und das kann dann wieder bedeuten, dass sie Wähler verlieren, die ja die Parteien eigentlich vor allem dafür wählen, dass sie klare Kante bekennen und anders als die anderen Parteien sind. Also da ist auch ein gewisses Dilemma involviert.
Wie verändert sich die NATO? Wie verändert sich das Bündnis am östlichen Rand in unmittelbarer Nähe eben auch zu Russland durch den Beitritt?
Es wird möglicherweise stärker tatsächlich. Also das ist das, was man auf NATO-Seite erhofft, dass man durch den Beitritt Finnlands und Schwedens praktisch die Ostflanke jetzt auch abdecken und absichern kann. Es gab ja, die NATO hatte ja tatsächlich eine offene Flanke. Die baltischen Länder waren nicht komplett ungeschützt, aber doch so ein bisschen im offenen Raum, hatten eben keine gemeinsamen Grenze, außer zu Polen, ganz im Süden des Baltikums, ganz im Süden von Litauen, wo man aber immer sagte, ja, das kann Russland im Ernstfall relativ einfach abschließen und dicht machen und damit praktisch das Baltikum abtrennen vom Rest des NATO-Gebiets. Und jetzt hat man dann die gemeinsame Seegrenze mit Schweden und Finnland und erhofft dadurch dann, was Logistik betrifft, was Operationalität betrifft, einen einfacheren Zugang im Ernstfall. Und die finnische und schwedische Armeen sind gut ausgerüstet, die sind sehr spezialisiert in vielen Bereichen, die haben Erfahrung beim Kampf zum Beispiel in harschen Bedingungen, Eis und Schnee. Da erhofft man sich auf NATO-Seite durchaus eine Stärkung und umgekehrt erhoffen sich Finnland und Schweden natürlich auch eine Stärkung und die Unterstützung der NATO im Ernstfall.
Sagt Tobias Etzold zur Schwedenwahl. Er ist Politikwissenschaftler und lehrt im norwegischen Trondheim.